Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Ja, herzlich willkommen, sage ich. Mein Name ist Stefanie Gebert und ich würde gerne die Lebenszeit heute mit einer Anekdote beginnen. Der Publizist Sascha Lobo, vielleicht kennen Sie ihn, markant ist der knallrote Irokesenschnitt, der provoziert ganz gern mal. Für massive Diskussionen hat ein Bild auf Instagram kurz vor Weihnachten gesorgt. Da zeigte er sein Geschenk für die anderthalbjährige Tochter. Ein Smartphone. Die Botschaft, schon früh sollte geübt werden, mit den digitalen Medien umzugehen, denn sie sind aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Und das gilt erst recht für den Alltag von Kindern und Jugendlichen heute. Ob schon Babys jetzt ein Smartphone brauchen, steht auf einem anderen Blatt. Aber wie wir alle und ganz besonders Kinder und Jugendliche lernen, uns sicher im Netz zu bewegen, welche Chancen, aber eben auch welche Risiken es speziell für Minderjährige gibt und den diversen Möglichkeiten, sich dort zu tummeln, das wollen wir heute wissen. Wir würden gerne auch von Ihnen hören, wann haben Sie Ihrem Kind denn ein Smartphone zugetraut? Welche Regeln gibt es da? Zum Beispiel für das Handy nachts im Kinderzimmer. Wie halten Sie sich auf dem Laufenden, um zu wissen, welche Funktionen, welche Plattformen Ihr Kind oder vielleicht auch Ihr Enkel gerade nutzt? Teilen Sie Ihre Erfahrung gern mit uns. Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464. Dort erreichen Sie unser Telefonteam und können auch in die Sendung geschaltet werden. Oder Sie schreiben uns eine Mail, ganz einfach, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie dann mitdiskutieren wollen, dann vergessen Sie nicht, Ihre Rückrufnummer mit anzunehmen. Zu geben, dann melden wir uns nämlich bei Ihnen und Sie können mitmachen. Kinder und ihr Umgang mit den sozialen Medien. Welchen Einfluss haben Eltern? Das ist unser Thema in der Lebenszeit. Und mit in dieser Runde heute, in dieser ersten halben Stunde, begrüße ich Silke Müller. Sie ist Leiterin einer Oberschule in Niedersachsen, ist in diesem Bundesland die erste Digitalbotschafterin und sie hat gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht. Der Titel: Wir verlieren unsere Kinder. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Ich sage herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Und außerdem mit dabei ist Professor Thomas Gabriel Rüdiger. Er leitet das Institut für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Auch Sie, herzlich willkommen, hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Frau Müller, als erstes würde ich Sie gern fragen, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Sie einem Baby ein Smartphone in die Hand drücken würden, aber es gibt ja durchaus die berechtigte Frage, ab wann können Kinder Zugang zum Internet haben?
Das ist eine ganz schwierige Frage und ich mag diese Provokation von Sascha Lobo sehr an der Stelle, denn er trifft ja den Kern der Diskussion, in der wir uns befinden. Wenn Sie mich fragen, hängt es ganz viel damit zusammen, dass wir Erwachsenen, die Kinder begleiten müssen und erziehen müssen, eben zu wenig Medienkompetenz haben, als dass wir sie wirklich sicher begleiten können. Und dann bin ich ganz schnell bei einer sicherlich visionären und illusorischen Forderung. Ich sage, bitte nicht vor 12, 14 oder vielleicht sogar 16. Mhm. Allerdings sagen die Schülerinnen und Schüler dann immer, bitte Frau Müller, auf gar keinen Fall, dass das nicht möglich ist, weiß ich. Ich möchte nur eben in die andere Richtung provozieren und sagen, wir haben derzeit keine Fertigkeiten, keine Kompetenz und keine Fähigkeiten, die Kinder wirklich sicher zu begleiten.
Sie sind Pädagogin. Was ist denn auch kognitiv möglich für ein Kind, sagen wir mal ab 10, um mit dem Smartphone umzugehen vernünftig?
Wir sprechen natürlich davon, Inhalte kanalisieren zu können, einordnen zu können, hinterfragen zu können. Und wenn wir beispielsweise von Ironie sprechen oder eben dem besagten Fake News, dann können Kinder mit dieser Überfrachtung von Informationen all das noch nicht anwenden. Und das ist auch entwicklungspsychologisch ein Riesenthema, das man betrachten muss.
Es passt ein bisschen zum ersten Hörer, der sich schon gemeldet hat bei uns. Peter Stoppock aus Braunschweig hat geschrieben und fragt eben, warum lässt man es denn eigentlich zu, dass Kinder Zugang zu Smartphones haben und diese sogar mit in die Schule bringen und dort auch benutzen dürfen? Und wenn Sie sagen, Sie wünschen sich eigentlich, dass Sie das erst ab 14 machen, wie passt das dann zusammen, dass Sie auch Digitalbotschafterin sind und ja Digitales bei Ihnen in der Schule auch großgeschrieben wird?
Also ich glaube, dass Smartphones in den Schulen selber, bei uns sind zum Beispiel die Smartphones verboten, obwohl die Kinder mit Tablets arbeiten. Das auch sehr, sehr lange schon. Seit 10 Jahren sind wir in digitalen Entwicklungsprozessen. Und ich glaube, man darf folgenden Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht nur verteufeln. Das ist mir ganz wichtig. Und deswegen auch der gute Hinweis von Ihnen, dass ich Digitalbotschafterin bin und digitale Entwicklungsprozesse natürlich fördere und fordere, weil, da sind wir wieder bei Sascha Lobo, die Welt einfach digital geworden ist, ob wir das gut finden oder nicht. Aber, und man muss da sehr deutlich sagen, diese positiven Seiten, die das Netz hat, die ich sehe, die ich selber bediene und die ich nutze, die wiegen eben dieses Negative und all die Gefahren, die da sind, nicht auf. Und der Hörer fragt zu Recht, was ist denn eigentlich los? Warum gibt es keine Maßnahmen? Warum gibt es keine flankierende Maßnahmen im Jugendschutz zum Beispiel, im Jugendschutzgesetz? Warum ist das alles nicht festgelegt? Und dieses Fragezeichen ist für mich gerade sehr sichtbar und sehr laut.
Und das wird uns sicherlich auch durch diese Sendung tragen, dieses Fragezeichen. Ich habe es gesagt, Sie sind ja Pädagogin und wir haben noch den Kriminologen mit an unserer Seite. Wir haben Professor Rüdiger gehört, 14 wäre so das Wunschalter, ab wann Smartphones möglich sind. Sind Sie noch rigoros als derjenige, der auch die heftigen Fälle auf den Tisch bekommt?
Ja, also das ist erstmal eine gute Frage und man muss, glaube ich, nochmal zwei Sachen unterscheiden. Und zwar auf der einen Seite geht es um so eine Art Anwendungskompetenz. Ja, manchmal wird das auch netterweise Wischkompetenz genannt. Und es geht um die eigentlich reflektierte Medienkompetenz. Was würde ich mit sagen? Ein Smartphone ist zunächst erstmal ein digitales Gerät. Ja, wenn man da nicht Zugang zu einem globalen Raum kriegt, in dem zum Beispiel das Internet nicht eingeschaltet ist, ja, oder WLAN nicht, dann ist es erstmal ein Anwendungsgerät, so als wenn Sie eine Spielekonsole haben. Und diese Anwendungsfähigkeiten, da sollte man tatsächlich, so wie das die Silke ja auch mit den Tablets durchaus macht, die kann man frühzeitig durchaus machen. Also das ist ja auch sinnvoll, dort ranzugehen. Aber der freie Zugang zu einem globalen digitalen Raum, der ist etwas gänzlich anderes und erfordert gänzlich andere Fähigkeiten. Und wenn man ein Smartphone oder auch ein Pad oder auch die Spielekonsole einem Kind überlässt und dort keine Schutzmaßnahmen einführt, bedeutet es, dass das Kind ganz selbstverständlich mit, was weiß ich, einem 54-jährigen Drugdriver aus Massachusetts im Online-Spiel zusammen kommuniziert. Und dass das ein Problem sein kann, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Es liegt also ich würde nie eine feste Zahl machen unter Motto 14 Jahre. Ich würde immer, oder ich vergleiche das immer wie folgt, wann lässt man sein Kind das erste Mal alleine zur Schule gehen? Doch dann, wenn man meint, man hat sein Kind auf den Schulweg vorbereitet, man hat ihm die Risiken erklärt, man hat die Gefahren erklärt und auch die vielleicht positiven Effekte. Und erst wenn man meint, es ist soweit, man hat es dann vielleicht sogar noch mal begleitet, indem man vielleicht dahinter gefahren ist mit dem Auto oder mit dem Roller oder was weiß ich. Erst dann lässt man sein Kind auch alleine. Und was braucht man dafür? Man braucht als Erwachsener die Fähigkeiten, das authentisch zu vermitteln. Und das ist im Straßenverkehr natürlich kein Problem, weil wir alle damit aufgewachsen sind und weil wir die Risiken erlebt haben. Also können wir authentisch zum Beispiel erzählen, ich bin mal an so einer Ecke angesprochen worden, da wäre ich fast mal überfahren worden. Meine Tochter, mein Sohn, hör mir gut zu, das sollte dir nicht passieren. Und wenn Sie als Eltern meinen, ich habe diese Fähigkeiten alle meinem Kind in dieser Form vermittelt, dann kann man drüber reden. Und ich habe noch so einen Maßpunkt, den ich gerne bei mir auf meinen Accounts immer bringe. Wenn Sie sich nicht trauen, mit Ihrem Kind darüber zu reden oder es Ihnen unangenehm ist, dass im digitalen Raum es Leute gibt, die Nacktbilder von Ihrem Kind wollen, dann ist es auch viel zu früh für ein Smartphone.
Ich würde da ganz gerne noch mal kurz nachfragen, weil Sie sagten und die Analogie benutzten mit dem Straßenverkehr. Also die große Erfahrung, die wir als Eltern haben, an die Kinder weiterzugeben, wo sind die Risiken, wo stecken Gefahren drin. Jetzt sind wir aber als Eltern ja durchaus, gut, wir sind nicht Digital Natives, also sind nicht von Geburt an damit groß geworden mit Internet, also ich jedenfalls nicht. Aber wir sind ja trotzdem auch Nutzer von Smartphones. Heißt das, wir reflektieren auch selbst über unsere eigene Nutzung nicht genug, wenn Sie ankreiden?
Absolut.
Okay.
Ja, absolut. Ich kann Ihnen auch gleich sagen, woran ich das immer festmachen würde. Und zwar, wissen Sie, ich beschäftige mich ja viel auch, wie Sexualtäter und Sexualtäterinnen über das Internet an Kinder herankommen. Und ich bringe zum Beispiel auch immer folgenden Spruch. Ich sage, wie würdest du deinem Kind beibringen, dass es keine Bilder von sich versenden soll an Fremde, wenn du gleichzeitig dein Kind bei WhatsApp im Status oder im Profilbild oder bei Instagram postest? Und wenn Sie mich also fragen, ob die Eltern nicht reflektieren, dann kann ich Ihnen sagen, ja, selbst bei mir, und ich habe ganz viele Kollegen aus dem Sicherheitsbereich in meinen Kontakten, wenn ich da gucke, sehe ich auch ein Drittel Leute, die ihre Kinder ganz unproblematisch posten. Und daran mache ich das immer fest. Das hat übrigens der Sascha Lobo, hat sich ja für Kinderbilder posten ausgesprochen, auch in einem Beitrag, was ich für sehr schwierig erachte, weil nämlich die Risiken, die zum Beispiel damit einhergehen, vielen Eltern gar nicht richtig bewusst sind. Und für mich ist das der Klassiker. Das Problem ist ja, wenn Sie ein Smartphone haben, wer hat Ihnen denn eigentlich beigebracht, wie Sie damit umgehen müssen? Bei dem Auto würde ich nämlich sagen, Sie haben sicherlich einen Führerschein gemacht. Und etwa, glaube ich, 97% der Bevölkerung in Deutschland hat einen Führerschein gemacht ab 18 Jahren. Und darüber kommt der Staat und geht nochmal sicher, dass man die Regeln beherrscht. Nicht, ob man das Auto richtig bedienen kann, das ist so eine Standardsache. Es geht eher um die Regelbeherrschung. Aber im digitalen Raum gibt es das nicht, bei den Smartphones auch nicht. Sondern man sagt dann, naja, du bist mit groß geworden, also kennst du dich mit aus. Und ich kann nur sagen, ich habe auch viel mit jungen Studierenden ja zu tun als Professor, ist klar. Und das ist eine absolute Fehleinschätzung zu meinen, dass die jungen Leute und damit auch junge Erwachsene und junge Eltern das beherrschen, weil sie ein Smartphone bekommen. Mhm. Weil wenn du denen dann über Recht, über Risiken, über Fake News, über Quellenrecherchen dich unterhältst, dann sieht das meistens sehr düster aus.
Silke Müller nickt ganz einhellig. Ich will nur kurz sagen, Sie beide kennen sich aus anderen Kontexten und deshalb duzen Sie sich. Wir haben das gerade gehört, Professor Rüdiger, von Ihnen. Deshalb will ich das kurz erläutern und aufklären. Sie haben sehr viel genickt, Frau Müller. Was ist für Sie wichtig an dem gerade Gehörten?
Also ich könnte hinter all dem, was Thomas gesagt hat, und deswegen habe ich auch ein Interview mit ihm in meinem Buch, weil er mir und seine Stimme mir so absolut wichtig und so eingängig ist, überall ein Ausrufungszeichen dahinter setzen. Und er sprach eben davon, von der mangelnden Kompetenz, die wir möglicherweise haben. Und ich höre leider immer wieder, dass mir Eltern, aber auch Erziehende oder Erwachsene sagen, ich brauche keinen eigenen Account, um zu wissen, was da los ist. Ich muss mir das gar nicht angucken. Ich weiß genau, was da los ist. Wir können Schlagwörter bedienen, wie Rassismus, wie Pornografie, wie Gewaltverherrlichung. Letztlich wissen wir aber teilweise eben nicht, was genau sich dort beispielhaft hinter verbirgt. Deswegen bin ich auch dazu übergegangen, wirklich krasse Beispiele in meinem Buch zu schildern, die uns selber begegnet sind. Und Thomas sagte auch, dass wir selber inkompetent, so muss man es schon fast sagen, sind in der Nutzung unserer eigenen Smartphones. Und wenn mir Kinder begegnen auf dem Flur, die sagen, nee, den Instagram-Account meiner Mutter kann ich Ihnen nicht sagen, das ist total peinlich, was sie da postet, dann ist das Anfang und Ende der Geschichte. Dann haben wir kaum eine Chance, in diese häusliche Erziehung wirklich reinzukommen, weil selbst da schon Schwierigkeiten sind. Und wir haben fantastische Medienpräventionsprogramme in unserem Land. Da gibt es zig Initiativen, da könnten wir die ganze Sendung, glaube ich, schon nutzen, die aufzuzählen.
Vielleicht sprechen wir aber nachher nochmal.
Genau, nur, man muss eben anerkennen, dass die Kinder oftmals gut geschult sind. Auch bei uns an der Schule legen wir natürlich sehr viel Wert auf Prävention, aber auch auf rechtliche Schulung mit Rechtsanwältinnen, die zum Beispiel Law for School als Initiative auf den Weg bringen. Und die Kinder beten ihnen das rauf und runter auf dem Schulhof. Und trotzdem agieren sie in dieser fast anarchischen Welt der digitalen Netzwerke beziehungsweise der sozialen Netzwerke eben regelfrei. Und das ist das, was Thomas gerade angesprochen hat. Die Problematik ist, dass wir kaum flankierende Maßnahmen haben. Es gibt überall Regeln. Es gibt sicherlich auch ein Mediengesetz, was gelten würde. Das aber zu ahnden, dahinterher zu gehen und wirklich Maßnahmen zu ergreifen, scheint im Moment noch recht aussichtslos, obwohl es, da wird Thomas Rüdiger gleich noch drauf kommen, ganz, ganz gute Maßnahmen gäbe, die einfach umgesetzt werden müssten durch Kraftanstrengung und viel Geld übrigens möglicherweise auch.
Jetzt gibt's ja die Eltern, die sagen, okay, ich versuche mein Kind möglichst lange davon fernzuhalten, indem ich relativ spät erst das Smartphone auch zulasse. Gleichzeitig haben die aber auch die Angst, und diese Diskussion werden Sie kennen, dass ihr Kind, weil es dann kein Smartphone hat, vielleicht das einzige in der Klasse ist, das eben nicht im Klassenchat dadurch sein kann und andere Dinge, zum Außenseiter wird. Was sagen Sie diesen Eltern, die eigentlich ja vielleicht mit einer ganz guten Idee davon, ich will mein Kind erstmal noch davon fernhalten, gerne eigentlich vom Smartphone fernhalten würden?
Ich gebe Ihnen dann recht, und diese Eltern haben für mich größte Sympathie. Gleichzeitig stimme ich dem aber auch zu, dass die Kinder zu Außenseitern werden. Das ist leider so. Und da muss man immer die Frage stellen, wer hat es da, und da spreche ich mal so, wie wir auf dem Dorf immer sprechen, wer hat es vergeigt? Das sind nicht die Kinder. Man kann auch nicht von der schlimmen Generation der Kinder sprechen, sondern es sind ja wir Erwachsenen, die den Kindern das Smartphone in die Hand geben, eben nicht nur als technisches Gerät. Und die Unterscheidung fand ich von Herrn Rüdiger gerade total gut, zu sagen, das ist eben nicht nur das Gerät, sondern Eltern sagen gleich, okay, hier ist eine Flatrate, die ist günstig, ach komm, dann kriegst du eine Bildschirmzeit und dann haben wir vielleicht noch eine Familienfreigabe. Das ist das eine, aber die Kinder sind halt direkt im Netz. Das andere ist, dass wenn ich meine davon fernhalten zu können, indem ich sage, ich schließe diese Medien aus und bei uns gibt's das nicht, dann muss ich davon ausgehen, dass die Kinder mit ihren sogenannten Peer Groups, also mit ihren Freunden aus der Schule, im Sportverein und so weiter, eben trotzdem über deren Geräte in Verbindung mit diversen Inhalten, die nicht gut sind, kommen. Und das heißt, das eine schützt nicht vor dem anderen. Wobei ich diesen Gedanken, ich habe es anfangs erwähnt, so sympathisch fände, dass wir haben irgendwann angefangen, den Kindern das Smartphone früh zu geben. Vielleicht könnten wir das auch ein bisschen zurückdrehen oder zumindest jetzt mal uns darüber klar werden, dass wir wirklich ein Bewusstsein brauchen, was da los ist und wie wir Kinder begleiten können.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, das Internet, das Digitale gehört zur Lebenswelt der Kinder dazu, so oder so, und Verbote sind nicht zielführend.
Das würde ich differenziert sehen. Also ich glaube, dass wir aufpassen müssen und irgendwann mal die Kurve kriegen müssen in der Diskussion, dass wir sagen, die analoge und die digitale Welt. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es in unserer Außenbetrachtung, und leider reden wir so oft über die Kinder, aber wenig mit ihnen. Und die Kinder treffen diese Unterscheidung nicht, denn im digitalen Raum sich zu bewegen ist würde ich sagen, Teil der Kinder- und Jugendkultur geworden. Wir sind da so reingewachsen. Sie sagten eben, bei Ihnen gab es das Internet nicht. Bei mir, glaube ich, an der Schule, ich bin Jahrgang 80, im Computerraum, aber ich weiß nicht,
ja,
mehr, ob
aber
ich da drin
war. Ja, aber noch mit diesem Modem und ja, dann hat das
nicht
ewig
mehr, ob
gedauert.
Ich da drin war, genau. Ja. Aber bei den Kindern ist es so, dass es wie selbstverständlich ist. Das heißt, es ist nicht unterteilt. Und wir machen das fahrlässigerweise immer noch, analog und digital zu teilen. Würden wir das nicht machen, würden wir, glaube ich, den digitalen Raum ernster nehmen. Und dann sind wir mehr oder weniger in der Diskussion, dass wir selber eben Kompetenzen brauchen und die Kinder begleiten. Und Sie haben nach Verboten gefragt. Ich glaube, wenn wir Verbote als Regeln verstehen, die man festlegen muss, die man übrigens auch sofort, wenn ein Kind ein Smartphone bekommt, festlegen sollte. Mhm. Sie haben in der Anmoderation von dem Handy nachts im Kinderzimmer gesprochen. Dann ist das wichtig und richtig. Und selbstverständlich brauchen wir Regeln wie im Straßenverkehr. Herr Rüdiger sagt es eben. Wenn wir glauben, dass wir durch schlichte Verbote und von irgendwas weghalten, irgendwie zum Erfolg kommen, im Sinne von Kompetenzaufbau und Resilienzaufbau übrigens auch, dann sind wir, glaube ich, fehlgesteuert.
Ich würde an dieser Stelle ganz gerne, einige Gefahren haben Sie jetzt schon angesprochen, Professor Rüdiger hat zum Beispiel halt einiges genannt. Ich würde an dieser Stelle gerne auch die Perspektive der Kinder und Jugendlichen mal mit in die Sendung holen. Jana Magdans war für uns an einer Gesamtschule in einer kleinen Gemeinde am Niederrhein und hat mit 12-Klässlern gesprochen über Cyber-Grooming und Pornografie. Was dieses Cyber-Grooming ist, klären wir gleich nochmal genauer, aber erstmal hören wir, was die Jugendlichen sagen.
Ich habe ja ein öffentliches Instagram-Profil und da wurden einfach komplett normale Bilder genommen. Also es war einfach ein Spiegel-Selfie zum Beispiel. Und die habe ich dann wiedergefunden auf einer Plattform, wo halt Menschen eigentlich eher freizügigere Bilder posten und haben dann dafür auch Geld verlangt. Ich wurde da von meinen Freunden darauf aufmerksam gemacht. Ich wurde dann angesprochen irgendwie, ja, hast du jetzt ein neues Hobby oder hast du jetzt eine neue Einnahmequelle?
Wir hatten auch schon, dass wir in der Klassengruppe auch Kinderpornografie hatten zum Beispiel. Als das dann bis zum Direktor hochgegangen ist, hat der Schüler einen Schulverweis gekriegt und eine Anzeige von der Polizei.
Wir hatten mal eine Schülerin, die hat ein Video rumgeschickt, wie die Selbstbefriedigung gemacht hat. Und das ging dann auch rum und da hat die auch die Schule verlassen, weil die halt gemobbt worden ist dadurch. Aber in der Schule, wo sie jetzt ist, kannte das auch jeder, also hat eigentlich nicht so viel gebracht, glaube ich.
Also es gibt ja dieses Omegle, das ist ja wie so ein Portal, da kann man sich mit seinen Freunden zusammen irgendwie anmelden, deshalb sowieso skypen und dann kann man entweder sich mit Menschen da unterhalten per Videochat. Und manchmal kommen da halt dann so alte Männer, die ihre Stücke in die Kamera halten. Und ja, das ist mir dann mit 12, 13 Mal so passiert, das erste Mal. Als ich das bekommen habe, bin ich dann ganz schnell zu Mama gegangen, habe das ganz schnell ausgemacht und Mama hat mir daraufhin verboten, die Seite zu benutzen.
Da sind wir wieder bei den Verboten, soweit die Erfahrung von Jugendlichen einer 12. Klasse. Professor Rüdiger, Cyber-Grooming kam drin vor. Nehmen Sie uns mal alle mit, was versteht man da genau drunter?
Ich mache erstmal das, was man nie macht. Ich will nochmal sagen, das, was die Kinder dort oder die Jugendlichen geschildert haben, ist tatsächlich das, was auch ja, der Realität durchaus entspricht und was vielen nicht bewusst ist. Und was ist jetzt Cyber-Grooming? Cyber-Grooming beschreibt das online-basierte Einwirken auf ein Kind mit dem Ziel des Erreichens eines sexuellen Missbrauchs oder der Intensivierung. Das Problem ist, Cybergrooming selbst ist nur dann strafbar, wenn es sich um Kinder handelt, also bis 14. Das soll bedeuten, dass zum Beispiel irgendein Täter oder eine Täterin in einem Online-Spiel mit einem Kind spielt und der oder die Täterin spielen nur, weil sie meinen, durch das gemeinsame Spielen können sie Vertrauen aufbauen. Dadurch kriegen sie die Handynummer. Und wenn sie die Handynummer kriegen, so wie dann auch bei den Schülern gerade beschrieben, Schülerinnen, gibt es dann zum Beispiel Nacktaufnahmen. Es werden dann ja Videochats gemacht oder man trifft sich mit dem Kind. Und das ist also Cybergrooming. Also da, wenn es dann passiert, das sind dann so kinderpornografische Inhalte oder der sexuelle Kindesmissbrauch. Aber diese Vorlaufphase, das sind Täter oder Täterin im Netz das Vertrauen von Kindern teilweise gewinnt oder in irgendeiner Form von denen ja Erpressungsmaterial in die Hand bekommen, mit denen er sie erpressen kann, zum Beispiel mit diesen Schulchat-Masturbationsvideos. Das ist das eigentliche Cybergrooming und ich muss gleich zu sagen, das ist leider eine digitale Realität, die wir seit 20 Jahren haben eigentlich hingenommen. Also das, was hier beschrieben wurde, gibt es zum Beispiel auch schon von vor 10 Jahren. Da gab es mal einen Lagebericht des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen. Dort wurde im Jahr 2013, also nicht diese Generation, sondern im Jahr 2013 wurde gesagt, die sexuelle Belästigung und die Anbahnung im digitalen Raum sind für viele Kinder eine solche Normalität, dass sie sie nicht mehr als strafbar empfinden und dementsprechend auch nicht zur Anzeige bringen. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem, mit dem wir uns beschäftigen. Und Omegle zum Beispiel als Plattform, was genannt wurde, gibt es auch ewig. Ist so ein bisschen wie Chatroulette, das gab es früher. Und wir haben Generationen in die Klinge laufen lassen, ohne echte Schutzmaßnahmen. Und das sind übrigens dann die Generationen der Erwachsenen, die teilweise dann vielleicht denken, es ist Normalität gewesen, wenn wir bei Knuddels angesprochen wurden, hat jeder erlebt. Und ich halte das für total schlimm und ich sag's auch nochmal, dass wir da bis heute nicht weiter sind und die Situation sogar noch schlechter geworden ist. Ist echt kein gutes Zeichen für unsere Schutzmaßnahmen von Kindern im digitalen Raum.
Ja, Frau Müller, Sie nicken auch. Sie kennen diese Erfahrungen ja auch. Wir haben gehört, die Schülerin ist zur Mutter gegangen und zur Anzeige ist das an dieser Stelle auch nicht gebracht worden. Dass Kinder aber darüber erzählen und eben sich an die Eltern wenden, ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Ja, genau. Das ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Problem und wenn ich die Berichte der Kinder höre, macht mir auch eben Sorge, wie, ja, im Grunde genommen, wie selbstverständlich die Kinder tatsächlich von diesen Fällen berichten können. Das ist nämlich der andere Bereich. Wenn ich von Abstumpfung und Verrohung spreche, dann ist das auch gemeint in einer gewissen Art von Vereinsamung, wie die Kinder mit diesen Fällen umgehen können. Sie haben genau gerade auch als Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich gehört, wie die Kinder geschildert haben, was da los ist. Und wenn man sich das vorstellt, bleiben wir bei diesem Masturbationsvideo, was nicht nur an einer Schule dann bekannt ist, sondern überall. Mhm. Und es geht grenzüberschreitend weiter. Wir könnten 250 Kilometer Luftlinie über Hatten jetzt kreisen an meiner Schule, dann weiß ich, dass diese Fälle vorgekommen sind. Genau unisono, genau das. Ich weiß auch, dass sie in Österreich, in der Schweiz, aber auch zum Beispiel habe ich Kontakt mit einem Schulleiter aus Washington, der sagt, genau das Gleiche ist bei uns der Fall. Und Herr Rüdiger, Thomas, du hast gerade diesen Satz geprägt mit, wir haben sie in die Klinge laufen lassen. Und das ist eben das, was mich wirklich emotional auch anrührt. Denn das ist unser Verschulden, was da passiert. Das sind nicht die Kinder, die diese Möglichkeiten ergreifen und die sicherlich durch uns die schlechtesten Vorbilder haben im digitalen Raum, die man so kriegen kann. Weil auch wir machen, glaube ich, ganz viel Mist als Erwachsene. Aber das belastet halt sehr. Und Sie haben gefragt nach der Mutter. Das ist eben nicht selbstverständlich. Und die Schülerin, die gesagt hat, meine Mutter hat es mir dann sofort verboten. Ich weiß nicht, wie oft die Schülerin noch zu ihrer Mutter gehen würde, ja, jetzt nach dieser Stelle.
Kinder und ihr Umgang mit den sozialen Medien, welchen Einfluss haben Eltern? Unser Thema in der Lebenszeit. Wir sprechen nach den Nachrichten an dieser Stelle genau weiter. Dankeschön, bis hierhin. Sie hören die Lebenszeit und wir haben das Thema soziale Medien. Wer ein Smartphone hat, der hat auch eine Kamera und Bildschirm parat und kann diese jederzeit nutzen. So lassen sich ja die Sehnsucht nach Sichtbarkeit und Anerkennung vielleicht ein bisschen stillen. Etwa indem er oder sie bei einer Challenge mitmacht und sich dort präsentiert. Auch ein Phänomen aus den sozialen Medien, über das wir heute sprechen wollen hier in der Lebenszeit. Willkommen zurück. Kinder und ihr Umgang mit den sozialen Medien und welchen Einfluss Eltern haben. So haben wir diese Sendung überschrieben. Und das wollen wir auch weiter diskutieren mit der Schulleiterin und Autorin Silke Müller und dem Cyberkriminologen Professor Thomas Gabriel Rüdiger. Und wir haben den ersten Hörer, der sich gemeldet hat, aus Hamburg, Carsten Wilms. Der hat die 00800 4464 4464 gewählt, um sich zu beteiligen, was Sie auch gerne machen können. Dazu möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal aufrufen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Aber jetzt erstmal schönen guten Morgen, Herr Wilms, nach Hamburg.
Ja, guten Morgen.
Sie haben sich gemeldet, weil Sie Kinder haben, 2, 10 und 11 Jahre alt, kann ich hier lesen, und beide haben ein Smartphone. Warum haben Sie sich entschieden, diesen, ich sage mal, relativ jungen Kindern schon so ein Gerät in die Hand zu geben?
Ja, so ein bisschen, das früh übt sich, aber auch begleitet und auch sozusagen mit einer sehr geringen Dosis anfangs sozusagen und mit ja doch sehr einrahmenden Regeln und auch um selber auch Erfahrung zu sammeln letztendlich. Ich glaube, das Wichtigste am Anfang war mir, oder warum haben Sie gerade gefragt, Sachen wie Hörbücher hören. Ja, wo kriege ich Hörbücher? Das ist dann alles irgendwie online, ne? Das kann man dann da kaufen und abspielen und was, ne? Wer kauft noch CDs? Wer hat überhaupt noch einen CD-Spieler so in der Richtung?
Mhm. Und es gibt Regeln, sagen Sie jetzt aber gerade. Wie sind denn die Regeln für die 10- und 11-Jährigen?
Ja, also natürlich ist es zeitlich eingeschränkt. Am Anfang gab es sehr wenig Apps. Also es war einfach beschränkt. Es gab halt eine zum Hörbücher hören. Einmal auch Nachrichten oder WhatsApp, wo dann halt mit Oma zum Beispiel, ne, die ersten Nachrichten hin und her geschickt werden können. Ganz am Anfang, und es ist auch immer noch so, das Smartphone darf nicht mitgenommen werden. Es ist nur für zu Hause. Mhm. Also, weil ich auch vermeiden möchte, dass sie draußen sind und die gehen auch alleine raus, dass sie sich aufs Handy verlassen, wo sie gerade sind oder dann nicht mehr die Leute fragen oder ansprechen oder auch wenn sie Probleme oder Hilfe brauchen, dass sie immer noch ja, im sozialen Raum interagieren.
Also face-to-face auch wirklich im analogen Raum sozusagen mit unterwegs sind. Ja.
Vor allen Dingen auch, weil man selber kennt als Erwachsener. Irgendwann geht man mal ohne Handy aus dem Haus und irgendwie fühlt man sich, als wenn man einen Arm zu Hause gelassen hätte. Ja. Ne? So, das will ich halt auch vermeiden, dass halt die Kinder lernen halt, genau, immer noch ein soziales Wesen zu bleiben, sich nicht nur aufs Handy zu gucken und letztendlich auch zu vermeiden, dass sich, was man ja oft sieht, dann sind die Kids draußen, ja, aber sitzen dann zu sechs nebeneinander auf dem Bürgersteig und gucken aufs Handy. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Was haben Sie denn bemerkt? Wie hat sich das verändert sonst in Ihrer Familie vielleicht oder wie haben sich die Kinder verändert, seitdem sie dieses Smartphone haben?
Also für sie war es natürlich eine Bereicherung, weil es natürlich auch Welten geöffnet hat. In dem Fall am Anfang Hörbuchwelten, Musikwelten, eben auch Musik hören. Ne? Natürlich gab es auch Diskussionen, warum nicht mehr, warum nicht andere dürfen auch. Und das ist auch, ja, könnte ich abendfüllende Geschichten erzählen. Es ist nicht immer leicht, sich da durchzusetzen. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, wenn man den Ball auch mal zurückspielt, so, was meinst du denn selber, was in Ordnung ist? Oder so, dann als Beispiel, wie viel Zeit man verwenden darf, habe ich gesagt, stellt doch mal selber Regeln auf, wie ihr meint, was in Ordnung wäre. Also wir hatten dann zum Beispiel für Aktivitäten, was ich eine Stunde Fußball spielen draußen. Wie viel Zeit darf man dafür zum Beispiel am Handy verbringen?
Mhm. Das heißt, Sie gehen ins Gespräch mit den Kindern darüber,
absolut,
und handeln das aus.
Mhm. Absolut.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben das auch gemacht, um selbst zu lernen. Was lernen Sie denn davon?
Ja, vor allen Dingen, dass es auch immer noch Wege gibt, die, wie auch schon angeklungen, wir Eltern nicht kennen, wie man Sachen umgehen kann, Beschränkungen zum Beispiel, wenn man dann auf einmal sich wundert, oh, warum ist denn das seit einer Stunde so ruhig? Mhm. Ne? Dann guckt man nach und stellt fest, ach so, ja gut, die gesperrten Webseiten wie YouTube oder was auch immer, oder es gibt gar keinen Safari, so, ne, der installiert ist, keinen Browser. Aber dann wird dann über eine WhatsApp-Nachricht, die dann halt doch irgendwann in der Schülergruppe sind, werden halt Videos geöffnet, die man, wo man gar nicht wusste, dass man die da abspielen kann, obwohl man es eigentlich gesperrt hatte. So. Mhm. Da muss man wieder sich als Elternteil dahinsetzen, okay, wie kann ich das wieder unterbinden, aber auch natürlich mit den Kindern sprechen, zu sagen, naja, das ist ja nicht die Idee davon. Und eben ist man noch ein Stück weit stolz, dass die Kinder es rausgefunden haben. Ne? Also,
Neugier ist durchaus da und Forschergeist, das stimmt wohl.
Ja, ja. Und ich weiß auch von selber, ich habe früher, meine Mutter hat das Antennenkabel vom Fernseher mitgenommen, wenn sie rausgegangen ist. Und ich habe dann hinten einen Nagel mit einem Blumendraht reingesteckt und habe Fernsehen geguckt. Also, das ist im Prinzip. Aber letztendlich ist es aber auch so, wenn dann zum Beispiel angefangen wird in der vierten Klasse, meinem Sohn jetzt ja im Schülerchat irgendwie mit aus ihrer Klasse, weil natürlich viele dann sowas haben. Und dann hat er dann 250 ungelesene Nachrichten und sagt, das geht nicht. Und dann geht er freiwillig da raus und sagt, das ist mir zu viel, das ist mir zu doof. Mhm. So. Und dann spiegelt das mir auch wieder, okay, ganz falsch kann ich es nicht gemacht haben. Also, ne, die haben schon ein gutes Verständnis, was irgendwie zu viel ist oder was nicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so toxisch wird, so, ne, dann ist das so.
Aber ich höre auch, Sie sind schon mit den Kindern auch im Gespräch und sind da in der Verhandlung. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Wilms, dass Sie sich beteiligt haben an dieser Sendung und würde diesen Ball, den Sie da gerade aufgenommen haben, gerne nochmal spielen an Professor Rüdiger. Eltern, so haben wir es ja auch gerade gehört und so ist auch mein Empfinden und das, was ich so in meinem Freundeskreis erlebe, kommen oft kaum hinter den ganzen Trends, die es gibt oder hinter den neuen Formaten, die es gibt. Wie halte ich mich denn up to date?
Ja, also das, was der Herr, ich glaube, Wilms hatte, genau, das finde ich schon prinzipiell total richtig zu sagen, ey, ich muss selber die Programme auch nutzen und ich muss selber die Medien beherrschen, weil ich zum Beispiel bin halt, was man vielleicht auch raushört, auch einer, der sagt, es ist nun mal die Realität mit der digitalen Welt, also müssen wir sie begleiten und halt nicht verbieten. Ne? Und dazu gehört zum Beispiel, wenn dein Kind ein Online-Spiel installieren will, dann musst du selber mal das Spiel erstmal zocken, zwei Wochen lang, jeden Tag eine halbe Stunde und gucken, was dabei passiert. Auch um authentisch mit deinem Kind zu reden, weil ich zum Beispiel habe häufig oder hin und wieder mal an Schulen, hatte ich auch so Medienpräventionsvorträge und sowas oder habe es früher noch häufiger gemacht, als ich noch mehr Zeit dazu hatte. Und meine Erfahrung war zum Beispiel, dass danach dann Eltern zu mir kommen und sagen, ja, wenn ich mit meinem Kind rede, dann sagt es mir, ja, aber in dem und dem, da passiert das gar nicht, was der da erzählt hat. Mhm. Ne? Und dann sage ich, ja, haben Sie sich das selber mal angeschaut oder haben Sie sich jetzt auf das Wort des Sohnes verlassen oder der Tochter? Das Problem ist, wenn die Kinder wissen, ey, die geben mir jetzt nur wieder
was irgendeiner ihnen erzählt hat, dann kann ich auch was ganz anderes erzählen. Hätte ich auch nicht anders gemacht als junger Kerl. Ne? Und das heißt, nur wenn du das selber nutzt, ich bringe auch als Beispiel mal, wenn du mit dem Auto fährst und dein Sohn sitzt hinten drin, du bist jetzt die Mutter und fährst Auto und er erzählt dir jetzt, am Stoppschild muss man nur halten, wenn Autos kommen, sonst kannst du einfach rüberfahren. Was natürlich, würde ich nochmal sagen, natürlich nicht stimmt. Ja? Mhm. Also nur, dass das hier nochmal klar ist. Aber dann wird man als Mutter sagen, ey, mein Sohn, ich fahre hier seit 10, 15 Jahren Auto, ich habe einen Führerschein. Nicht du mit 12 Jahren wirst mir erklären, wie die Regeln sind, sondern ich erkläre dir am ehesten hier, wie die Regeln sind. Mhm. Und im Netz ist genau umgedreht. Und deswegen ist das notwendig, sich damit selber anzufreunden, indem man selber die Programme nutzt, Instagram vielleicht selber auch tatsächlich hat, Snapchat, TikTok oder halt auch mal Games, mal bei Steam. Übrigens, Games machen auch Spaß, also da, das ist nicht so wilde.
Mhm. Frau Müller, Sie würden da gerne was hinzufügen?
Ja, ich möchte das tatsächlich unterstreichen, was er gesagt hat, denn das ist genau das, was uns begegnet, dass ganz viele Eltern mit ihren Kindern meinen zu sprechen und zu sagen, und ist bei dir auch sowas los in der Klassengruppe? Und die Kinder clevererweise sagen, nee, es ist ja auch anstrengend, darüber zu sprechen. Und es ist auch teilweise sehr sensibel, über Intimität im Netz zu sprechen, über Pornografie zu sprechen und so weiter oder Eltern erzählen zu müssen, was man sich dort tatsächlich für Foltervideos zum Teil anschaut. So, und jetzt passiert Folgendes. Dann gehen Eltern nach draußen und sagen, ja, ich habe das wohl mal gehört, aber bei meinem Kind ist das nicht so. Das macht das nicht. Oder in der Schule ist das eigentlich nicht so. Habe ich so jetzt noch nicht gehört. Das bringt ein bisschen Stolz von den Eltern mit sich, dass sie sagen, ich habe es geschafft, wie auch immer, mein Kind davon fernzuhalten. Mhm. Jetzt ist es aber der Punkt, wenn Kinder am nächsten Tag oder möglicherweise trotzdem schon auch davor Begegnungen haben im digitalen Raum, die wirklich furchterregend sind oder sie selber betreffen. Und sie wissen, dass die Eltern nach Hause, nach außen hin ganz stolz sagen, mein Kind macht das nicht. Dann ist es ganz schwierig für Kinder mit Eltern zu sprechen, weil sie die Eltern enttäuschen würden. Das Gefühl haben die Kinder. Und das, wenn Kinder das Gefühl haben, jemanden zu enttäuschen, ist das für sie total schlimm. Und Eltern meinen das nicht böse, wenn sie das sagen und stolz sind auf das Kind. Das muss man dazu sagen. Ich glaube nur, es wäre besser, gar nicht diesen Satz zu äußern, sondern einfach zu sagen, Mensch, Kind, ich weiß, wo du unterwegs bist, ich weiß, was da los ist. Das ist auch alles nicht schlimm, wenn da was passiert. Wir müssen nur miteinander sprechen, wie wir dann die Kuh vom Eis kriegen, wie wir dann die Bilder aus deinem Kopf kriegen und wie wir überhaupt gemeinsam diesen Weg aus dieser Digital-Hölle gehen können. Und Thomas sagte gerade auch, Online-Games machen Spaß. Sehe ich auch so. Mhm. Ich bin mit ganz vielen Koch-Tutorials immer befasst oder als die Autobatterie meines Mannes nicht mehr funktioniert, habe ich gesagt, ich lese auf gar keinen Fall die Anleitung, sondern gucke ein YouTube-Video dazu. Wie es denn dann bei diesen neuen Automobilen funktioniert, die Batterie zu tauschen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele positive Seiten, die wir auch tatsächlich tagtäglich nutzen. Das wiegt aber nicht genau das auf, dass wir in diesen Gefahrenzonen zu wenig unterwegs sind und die Kinder, ich zitiere es nochmal, was Thomas Rüdiger gesagt hat, in die Klinge laufen lassen.
Mhm. Ich würde vielleicht auch nochmal ganz kurz was zu sagen. Und zwar, man sieht das auch daran, dass der Herr Willems, dass der gesagt hat, sein Sohn war in einem Schulchat. Mhm. Und wenn ich von was abraten könnte in dieser Altersgruppe, ist es, in den Schulchat zu gehen, ohne dass wirklich das ernsthaft reflektiert wird. Werden wir vielleicht nochmal zu kommen, weil da reicht ein einziges falsches Bild und sie haben die Polizei bei sich zu Hause vor der Tür stehen.
Mhm. Ausrufungszeichen.
Ja. An dieser Stelle würde ich ganz gerne, bevor wir über strafrechtlich und strafrechtlich Relevantes hören oder beziehungsweise die Auswirkungen davon sprechen, würde ich ganz gerne nochmal hören, was Kinder und Jugendliche denn eigentlich erleben. Wir haben nochmal nachgefragt zum Thema Verbreiten von Gewaltdarstellungen und das würde, glaube ich, passt ganz gut, unterstreicht das, was Sie auch beide gerade gesagt haben.
Ich habe schon alles Mögliche geschickt bekommen zwischen Verstümmelung und Mord. Also alles eigentlich schon.
Vor einer Weile war ja auch einmal eine riesige Explosion in Libanon. Und da war auch halt mit dem Rumschicken von Videos, wo menschliche Körper auf dem Boden gezeigt wurden, direkt nach der Explosion, deren Organe zu sehen waren. Und das ging wirklich durch sehr, sehr viele Plattformen und auch durch WhatsApp. Und das hat mich selber jetzt total verstört. Und ich glaube, viele andere wollten das auch nicht sehen so.
Ich glaube, dass die meisten deshalb weniger auf die Videos reagieren, weil die das eher als Film registrieren, anstatt als, dass da wirklich jemand gestorben ist. Obwohl natürlich trotzdem immer wieder einem bewusst werden muss, dass da wirklich Leute sterben.
Es gibt so viele Plattformen, wo sowas unzensiert hochgeladen wird und man mit nur einem Klick und einer Fake-E-Mail-Adresse direkt 18 ist und dann ist das halt nicht mehr zensiert.
Was ich eher schlimm finde, ist, wie manche Kinder damit umgehen, weil es gibt natürlich Kinder, die sind davon traumatisiert und dann auch wieder die, die sich mehr darüber lustig machen, die schicken das dann noch weiter und finden das dann irgendwie lustig und lachen darüber
Und das finde ich eher schlimm.
Ich wollte jetzt generell sagen, dass es wichtig ist, dass man mit seinen Kindern oder Geschwistern oder Jüngeren darüber redet, weil man die Kinder leider nicht mehr davon fernhalten kann, egal was man macht. Die werden ständig damit konfrontiert und es ist wichtig, dass man viel darüber redet und dass man denen halt auch erklärt, dass es nicht normal ist, aber leider ist es ein Teil von unserer Welt, auch die ganzen schrecklichen Dinge und früher oder später wird man halt damit konfrontiert.
Für mich war es die beste Umgangsweise damit, das einfach zu löschen und wenn ich weiß, dass es solche Videos sind, die gar nicht erst anzugucken, sondern direkt zu löschen, ohne sie anzusehen.
Soweit die Erfahrungen von Schülern, ungefähr 17 Jahre vom Niederrhein. Jana Magdans hat sie für uns befragt. Silke Müller, Sie haben gerade von der digitalen Hölle gesprochen. Von der haben wir jetzt so einen kleinen Einblick bekommen. Das Gespräch suchen, hat da gerade eine Schülerin gesagt, sei so wichtig. Darüber haben wir gerade schon mal gesprochen, welchen Teil auch Eltern beitragen. Wo ist denn dafür Platz in der Schule eigentlich?
Also ich möchte einmal das noch kurz kommentieren, weil ich Bitte. Das so wichtig finde, was die Schülerin gesagt hat mit Gespräch suchen. Und wir reden immer von den Eltern, die versuchen, ihre Kinder zu begleiten. Wir haben aber so viele Kinder und Jugendliche, die kein stabiles Elternhaus haben, die keinen Ansprechpartner haben und die keine Vertrauensperson im eigenen familiären Umfeld finden. Und deswegen ist mein Appell ja gesamtgesellschaftlich gemeint, dass jedes Kind im Grunde genommen jemand haben muss, wo sie sich dran wenden können. Und die Schülerin sprach von vielleicht Mitschüler, die sich dann einsetzen für dieses Kind und vielleicht tatsächlich die Vertrauen Lehrkraft, da sind wir in der Schule oder die Schulleiterin vielleicht oder den Schulleiter ansprechen. Ich glaube, wir dürfen diese Kinder insbesondere nicht vergessen, sondern müssen die viel, viel mehr in den Blick nehmen, dass wir ihnen das Gespräch anbieten. Und wenn sie dann fragen, was ist die Rolle von Schule, dann ist es eine sehr wichtige. Das ist ein Zusammenspiel aus der gesamten Gesellschaft. Und wir müssen den Kindern den Raum bieten. Wir machen das bei uns in der Schule durch eine Social-Media-Sprechstunde, die auch genau so heißt, um den Kindern zu signalisieren, pass mal auf, wir sind hier in deiner Welt. Wir sind hier auf Augenhöhe und wir kennen uns aus. Diese Social-Media-Sprechstunde gibt es nun schon einige Jahre und erfreut sich leider, muss man sagen, größter Beliebtheit. Mhm. Nicht nur im physischen Raum, freitags erste, zweite oder dritte, vierte Stunde, sondern als Angebot, und das hört sich ein bisschen erschreckend an, 24/7. Das heißt, die Kinder können uns Mails schreiben, sich verabreden zu Gesprächen mit uns, zu vertraulichen Gesprächen oder einfach auch da schon in einer Mail oder in einer Nachricht darstellen, was denn los ist. Und das mag für Lehrkräfte, die zuhören, wobei die meisten sind auch im Unterricht, hoffe ich, so wie meine auch. Das mag für Lehrkräfte erschreckend sein, zu sagen, was denn noch, was muss ich noch machen? Gleichzeitig ist es die Anerkenntnis, Schule hat sich verändert und wir brauchen in der Schule mehr Raum, das die echte Lebensrealität der Kinder zu erkennen. Die Zeit haben wir im Moment nicht, da sind wir in ganz anderen Diskussionen, sicherlich auch politischer Art und Weise, was sich verändern müsste. Aber die muss Schule schaffen. Und ich würde mir für 40.000 Schulen in Deutschland, die wir derzeit haben, wünschen, dass sie genau eine solche Sprechstunde mit einem solchen Namen einrichten. Weil der Name an sich schon signalisiert, das ist nicht nur eine Beratungsstunde, sondern da kannst du mit mir sprechen über das, was du siehst, was dich belastet, was dir passiert ist oder vielleicht auch, wenn du selber mal ein bisschen gemacht hast. Und das machen die Kinder.
So ein entlastendes Moment sozusagen. Ich würde gerne zitieren, Ursula Pitsch hat uns erreicht unter lebenszeit@deutschlandfunk.de, die auch sagt, die Schule muss hier mit in die Verantwortung. Sie würde sich tatsächlich wünschen, dass Rechercheaufgaben in Schule viel später stattfinden und nicht unbedingt die Kinder aufgefordert werden, ihr Smartphone rauszuholen und das mitzunutzen. Das passiert ja auch durchaus in Schulen. Ich wollte es nur mit einbringen, weil tatsächlich ja Schulen auch sehr unterschiedlich damit umgehen. Und Sie haben es gesagt, diese Digital- oder diese Social-Media-Sprechstunde ist nicht Standard in
Leider
den Schulen.
Nicht, genau.
Was würden Sie denn sagen in so einer, auf so einer Skala von 0 bis 10? 10 heißt super. Wie gut sind denn Ihre Kolleginnen und Kollegen geschult, wenn es um Medienkompetenz geht? Denn das braucht es ja.
Naja, meine natürlich eine glatte 9.
Okay, aber so insgesamt die Lehrerschaft ist ja tatsächlich...
Nein, ich glaube, dass das Bewusstsein für das Thema immer noch nicht im schulischen Kontext verankert ist oder nicht ausreichend verankert ist und dass wir zwar Kinderschulen in Präventionsprojekten, aber oftmals wir Lehrkräfte uns selber da rausziehen und sagen, ja, nee, das ist jetzt nicht so mein Thema oder ich kann das jetzt nicht auch noch. Das heißt, es bräuchte in meinen Augen eine wirklich schnelle Verpflichtung. Und übrigens schnelle Angebote, wie Lehrkräfte fit gemacht werden können für den Umgang im digitalen Raum. Ich mache das auf ein Beispiel eine ganz profane Art und Weise. Unser Kollege Thomas Hillers macht das in jeder Dienstbesprechung, dass er sagt, guck mal, das ist bei TikTok gerade aktuell, das sind die sogenannten Trends, guck mal, das sind die Wettbewerbe, wo Kinder sich beteiligen sollen, also diese Challenges, damit wir im Bild sind. Alle 4 Wochen im Update, was ist gerade los? Und das ist eigentlich einfach umzusetzen.
Ich würde an dieser Stelle gerne in die Runde erweitern mit Cornelia Jonas. Sie ist bei uns, sie ist Referentin für Medienbildung beim Deutschen Kinderhilfswerk. Erstmal schönen guten Tag, hallo.
Guten Morgen, hallo.
Hallo Frau Jonas, Sie mussten so eine Weile warten, Sie haben aber auch mitgehört die ganze Zeit. Jetzt war ja gerade die Diskussion, in welcher Rolle sind eigentlich die Lehrer, wie halten wir uns als Erwachsene up to date? Und deshalb an Sie die Frage nochmal, wie stehen Sie eigentlich zu der Frage der Kontrolle bzw. des Begleitens von Schule, von Eltern, wenn es um die Mediennutzung von Kindern geht?
Also ich habe ja schon ganz aufmerksam der differenzierten Diskussion zugehört und fand da ganz wichtige und ganz viele Punkte schon betont. Ich gehe mit meinen Vorrednern natürlich, also mit der Feststellung total d'accord, dass es, sobald man sich im Internet bewegt, die Möglichkeit gibt, auf Inhalte oder eben durch Interaktion, Kommunikation auf andere Personen zu treffen und dadurch potenziell mit entwicklungsbeeinträchtigen Inhalten oder auch Interaktionen oder Jugendgefährdenden in Kontakt zu kommen. Aber aus kinderrechtlicher Sicht ist natürlich die Schlussfolgerung vielleicht noch ein bisschen eine andere. Das heißt, diese Teilhabeaspekte und die Befähigung, die jetzt schon angesprochen wurde, auch immer zu betonen. Das heißt, auch diese Selbstschutzkompetenz, die Kinder und Jugendliche sich ja offensichtlich aufbauen, das finde ich, ist auch aus den Zitaten, aus den Interviews ganz deutlich geworden, zu fördern und zu bestimmen. Also die Social-Media-Sprechstunde finde ich super. Gibt es auch an vielen Schulen Medienscouts, die das sozusagen im Peer-to-Peer-Verfahren machen. Deutschlandweit ist das ein Ansatz, der ganz verbreitet ist. Es wäre natürlich aber auch super, wenn es auch noch eine Social Media, vielleicht eine kreative Stunde gibt oder eine praktische Stunde, wo man jetzt nicht nur über die Risiken und Gefahren spricht. Ne? Also das ist das, was ich meine, diese kinderrechtliche Ausgewogenheit zu erzielen. Im Kontext Schule natürlich, aber trifft natürlich auf ein System, was von ganz vielen Seiten Anforderungen sozusagen anders gestellt werden.
Ja, das heißt, Sie sagen, Kinder haben das Recht, auch Internet zu nutzen und sie nutzen es auf ihre Art und Weise?
Sie haben auf jeden Fall das Recht, beteiligt zu sein und teilzuhaben an unserer Welt. Und unsere Welt ist eben digital oder digitalisiert. Alle Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, das wird ja schon ganz deutlich, sind natürlich oder haben Bezug zu digitalen Medien auch schon im frühkindlichen Bereich. Es muss ja nicht unbedingt heißen, dass Kinder und Jugendliche selber auch Smartphones nutzen, aber sie bekommen es eben mit in ihrem Umfeld oder über Anwendung, digitale Anzeigen im öffentlichen Raum. Es geht ja schon, ist sozusagen ganz früh Teil der Lebenswelt. Das kann ich nur unterstreichen, was Frau Müller gesagt hat, dass sie zwischen analog und digital diese Unterscheidung ein bisschen oldschool inzwischen ist, dass es eigentlich nicht mehr gemacht wird oder eigentlich auch sozusagen uns nicht mehr so viel hilft. Aber die Frage ist natürlich, die sich daran anschließt, wie wollen wir sozusagen jetzt in diesem Fall oder in dieser Diskussion hier vielleicht pädagogisch damit umgehen? Also was ist sozusagen die Anschlussdiskussion? Diskussion über gewalthaltige Inhalte und etc. gibt es seit Jahren, Jahrzehnten gibt es auch immer wieder, wenn neue Medien sozusagen dazukommen, neue Anwendungen erfunden werden. Da sind wir eigentlich schon, also haben wir eigentlich schon recht viele Konzepte und Methoden, damit umzugehen, auch im gesetzlichen Jugendmedienschutz. Aber eben die Frage ist natürlich trotzdem, wie können wir Kinder und Jugendliche stärken in ihrer Resilienz, auch dann, wenn sie auf sowas treffen. Das ist, finde ich, wie man jetzt gerade in der Diskussion zumindest gehört hat, ja auch nicht zu vermeiden immer. Wie können wir sie stärken, damit umzugehen und eben vielleicht auch die Dinge, die sie beeinflussen können, dann nicht zu tun. Also sowas wie bestimmte Videos vielleicht, wenn sie gesehen haben, sie dann nicht weiterzuleiten und dann noch weitere Kinder und Jugendliche zu schicken, die vielleicht überrascht werden oder überrumpelt werden dann von dem Inhalt.
Mhm. Frau Müller, würden Sie dem, was wir Frau und Frau Jonas gehört haben, zustimmen? Also, dass es einerseits darum gehen muss, den Kindern zu zeigen, was es für tolle Möglichkeiten gibt im Netz, aber gleichzeitig eben doch auf die Gefahren auch aufmerksam zu machen. Das ist das, was ich so gerade gehört habe.
Absolut. Also ja. In den Lehrplänen ist ja auch kreatives Arbeiten durchaus mit digitalen Werkzeugen bis hin mit Sicherheit auch, wir haben einen eigenen Instagram-Kanal über unseren Schulgarten hier an der Schule. Mhm. Das ist mit Sicherheit richtig und wichtig. Ich glaube, dass wir nach außen, und das machen viele, glaube ich, falsch an der Stelle, wir in dieser Runde sicher nicht, aber dass wir versuchen, mit den positiven Seiten das Negative zu überdecken. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, was leider häufig passiert, dass man sagt, wir müssen die Kinder nur bestärken, dass sie sehr kreativ, das war jetzt nicht der Beitrag gerade, aber das, was ich wahrnehme, sehr kreativ umgehen und dann werden sie schon resilient genug. Ich stimme zu, dass die Kinder unbedingt eine Resilienz brauchen und die möglicherweise schon aufbauen, dass sie sagen, ach, das ist so normal geworden. Nur, wenn wir bei dem Punkt sind, es ist so normal geworden, Gewalt und Sexualität in einer wirklich unschönen Art und Weise zu betrachten und zugespielt zu bekommen, dann macht mir das Sorge, ob das eine Abstumpfung ist oder ob das wirklich eine Resilienz ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir davon ausgehen müssen, das ist für die Hörer vielleicht auch wichtig, Die sozialen Netzwerke sind gefühlt ein anarchischer Raum. Und ich frage mich bei manchen Inhalten, und dann komme ich dazu, was wir eigentlich noch bräuchten. Ich frage mich, warum gewisse Videos eigentlich verfügbar sind. Wenn man davon ausgeht, viral geht im Moment das Video einer jungen Katze, die in einen Mixer gesteckt wird und dieser Mixer wird betätigt, die können sich die Bilder im Kopf ausmalen, was dann passiert. Dass solche Inhalte überhaupt für Menschen zur Verfügung stehen und dann nicht eine Medienethik greift, die das rausfiltert, mit welchen Mechanismen auch immer, da bin ich kein Technikexperte. Das ist für mich ein großes Fragezeichen, warum das überhaupt so sein muss. Das heißt, wir sind auch für mich in einer politischen Diskussion, inwiefern wir in Regulierungsmechanismen kommen könnten. Und ich glaube, die müssen wir führen. Aber die können wir erst dann führen, wenn wir diese Schlagworte besetzen können. Und die Resilienz ist wichtig. Es ist wichtig, die Kinder absolut zu begleiten, weil das ist genau der richtige Impuls zu sagen, es geht nicht mehr weg. Und die Kinder sind in dem Raum und die werden immer, immer, immer mit diesen Inhalten bespielt werden, solange keine Mechanismen greifen. Und das müssen wir wissen. Und dann ist gerade das, was Medienpädagoginnen und Pädagogen machen, absolut wichtig.
Ja, Frau Jonas, die Gefahr der Abstumpfung sehen Sie sicherlich auch. Aber Sie sagen auch gleichzeitig, nicht aus allen Gefahren entsteht tatsächlich auch Gefährdung, also Schaden.
So habe genau, das ist sozusagen aus der Forschung ja auch mal ein Ansatz zu sagen, Risiko ist nicht gleich eine nachhaltige Schädigung von Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir in Studien schauen, gerade in Bezug auf Inhalts- und Interaktionsrisiken, entwickeln Kinder und Jugendliche ja auch mit der Zeit sozusagen die Fähigkeit oder Kompetenzen, damit umzugehen. Das heißt auch, es ist ja eigentlich im gesamten Leben so, das muss man jetzt auch gar nicht nur in Bezug auf Medien oder Medieninhalte sehen, dass durch die sozusagen Auseinandersetzung mit Gefahren oder mit möglichen Gefahren Kinder Kompetenzen und Resilienzen entwickeln. Das ist ja sozusagen die ganze Idee des Aufwachsens, die wir haben. Und sozusagen so eine, die sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen ist auch so ein Grundsatz von Kinderrechten. Mhm. Die Frage sozusagen, wie man jetzt mit solchen, ich nenne es jetzt mal so diesen Schockvideos oder sowas umgeht, ist dann vielleicht nochmal, kann man nochmal im Einzelnen darauf eingehen oder konkret besprechen. Also solche Inhalte zum Beispiel, würden Sie im Fernsehen zum Beispiel nicht sehen vor einer bestimmten Uhrzeit oder vielleicht diese
Videos? Da greift der Jugendschutz.
So gar nicht, ne? Mhm. Genau, da greift dann der Jugendschutz. Es ist natürlich so, dass der Jugendschutz in Bezug aufs Internet teilweise da jetzt noch nicht immer hinterherkommt. Es gibt viele gute Ansätze schon, solche Videos auch rauszufiltern, zu testen, aber auch
an dieser Stelle leider kurz unterbrechen. Wir werden weiter über den Jugendschutz sprechen. Die Lebenszeit heute mit dem Blick auf die sozialen Medien und was Kindern und Jugendlichen dort begegnet. Diskutieren Sie gerne mit, rufen Sie uns an. 00800 4464 4464 ist unsere Nummer. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Kinder und ihr Umgang mit den sozialen Medien, welchen Einfluss haben Eltern? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und wir in der Runde freuen uns, wenn Sie mitdiskutieren mit uns. Rufen Sie an 00800 4464 4464. Getan hat das Maria Karl-Scheuer, wie ich lesen kann, aus Kiel. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören.
Ja, wir hören Sie. Ja, wir können Sie gut verstehen. Ich lese, Sie sind vierfache Mutter. Das heißt, Sie haben schon sicherlich Erfahrung mit Internet und Internetnutzung von Kindern gemacht.
Ja, und dazu bin ich auch Medienwissenschaftlerin. Aha. Und genau, mein Aspekt wäre hier, ich bin selber Millennials, also ich bin ja ohne digitale Medien aufgewachsen und mit meinem 16. Lebensjahr erhalten habe, ich glaube, erste Nokia-Tastenhandy. Also da erst vorerst diese Bedenken, was die viele Eltern sagen, die Kinder werden nicht in digitale Welten eingeführt und werden digitale Kompetenzen nicht erwerben. Also halte ich für falsch, aufgrund dessen, dass um in digitale Welten sozusagen kompetent zu werden, muss man erst in analogen Welt zurechtzukommen. Wenn wir sehen, wie viel Lese-Schreibschwäche die Schüler aktuell zeigen, also da klingt bei mir so eine rote Alarmlampe und ich frage mich, wie sollen die Kinder dann ihr Leben meistern? Das ist der erste Aspekt, dass man nicht unbedingt meiner Meinung nach, und da gibt es ja auch etliche Theorien, es gibt kaltes und heißes Medium, das wurde schon von McLuhan sozusagen entwickelt. Zweite Thema, was ich sagen wollte, wenn wir ganz ehrlich sind, Eltern, dann fördern wir selber Konsum von Handys und Smartphones, indem wir den Kindern das kaufen und vertraglich ermöglichen. Unsere älteste Tochter hat erstes Handy, sie ist 15 heute, mit 13 Jahre alt bekommen. Mhm. Und ihr Argument war immer, alle haben das, nur ich nicht. Und zum Glück hatten wir damals sehr nette Lehrerin, die uns sozusagen Rügen gestärkt hat. Und sie hat gesagt, haltet durch, Kinder ohne Handy. Und jetzt bei unserem 10-jährigen Sohn sehe ich, dass es überhaupt keine Diskussion gibt bezüglich Smartphones. Also er weiß, dass die älteste Schwester mit 13 bekommen hat und er kriegt ebenso mit 13. Also mein Punkt ist hier, warum sollen wir in den Grundschulen schon den Kindern Handy mitgeben? Also das verstehe ich nicht. Also ich glaube, eine Dame, die von der Schule da vertreten ist, sie hat ja Altersbegrenzung vorgeschlagen. Also mein Angebot wäre auch ab 14 und das muss ja auch gesetzlich geregelt werden. Also die Medien haben so viel Attraktivität. Ich kenne aus meiner Umgebung kein einziges Kind, was freiwillig sagt, okay, nach 20 Minuten mache ich das aus und ich gehe in analoge Welt. Also da ist die Attraktivität einfach viel zu hoch und da sehen wir selber, wie wir Erwachsene auch abhängig sind. Und da wird ja auch Dopamin erschüttet. Das ist genau für mich dasselbe wie Droge. Also da muss man auch Altersgrenze.
Ja, das heißt Dopaminausschüttung, es wird viel Bestätigung sozusagen und da sind wir wieder bei der Selbstdarstellung auch im Netz, wenn ich zum Beispiel bei Challenges oder ähnlichem mitmache, mich zeige, mich präsentiere und dann die Likes oder was auch immer bekomme, dass ich dann wie eine Droge eine Bestätigung bekomme und dann danke ich Ihnen, Frau Kalscheurer, für diesen Einwurf und für diese Ideen, die Sie hier genannt haben. Vielen Dank dafür. Frau Jonas ist nach wie vor bei uns, Referentin für Medienbildung bei Deutschen Kinderhilfswerk. Also die Entscheidung, relativ spät den Zugang zu ermöglichen, ist das eine. Sie fahren aber gerade auch eine Kampagne, in der es um die Privatsphäre der Kinder im Internet geht. Und auch das ist eine wichtige Stellschraube, wenn ich es richtig verstehe, das Recht auf Privatsphäre der Kinder gegenüber den Unternehmen durchzusetzen. Und an dieser Stelle sind die Eltern gefragt, richtig?
Genau, also ganz kurz zu meiner Vorrednerin. Ich würde nur einen Punkt widersprechen, und zwar, dass analoge und digitale Welt so sehr getrennt sind. Mhm. Das ist ja in der Realität nicht so für Kinder und Jugendliche. Also in der beides ist ja miteinander verknüpft. Das wollte ich hier nochmal ganz kurz
hatten wir an dieser Stelle auch schon mal.
Ja. Genau, hatten wir auch schon mal besprochen. Zum Thema Privatsphäre, wir haben das ist schon ein paar Jahre her, haben wir uns mit dem Thema Sharenting viel beschäftigt. Das heißt mit der Frage, wenn Eltern Informationen, zum Beispiel Bilder oder Videos von ihren Kindern teilen, also die Mischung aus to share, teilen und Parenting. Daher kommt das Wort Sharenting, genau. Und da auch viel mit dem Aspekt der Privatsphäre, denn in Befragung von Kindern und Jugendlichen zeigt sich immer, dass Kinder und Jugendliche auch verlangen, dass Eltern oder von ihren Eltern eigentlich sich wünschen, dass sie ihre Privatsphäre respektieren.
Und das heißt zum Beispiel eigene nicht Bilder mitlesen. Nicht zeigen, ja.
Genau, und Kinder und Jugendliche haben auch eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wann sie eigentlich eben nicht fotografiert werden wollen oder wann sie eigentlich nicht wollen, dass ein Bild weitergeschickt wird oder vielleicht sowas kam, glaube ich, auch schon in den Status gestellt wird. Das wird aber teilweise in Familien ignoriert, ist bei uns in der Studie rausgekommen. Das heißt, haben Eltern manchmal keine Sensibilität für oder fragen die Kinder und Jugendlichen gar nicht. Und vor allem bei sehr kleinen Kindern ist das sozusagen dann schon zum Alltag geworden. Der andere Aspekt ist natürlich, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie digitale Medien benutzen, sich auf Plattformen bewegen, die nicht gestaltet wurden mit ihnen sozusagen als zentrale NutzerInnengruppe, sondern die gestaltet worden sind, damit sich Nutzerinnen möglichst lange und möglichst intensiv auf den Plattformen aufhalten. Das ist ein kommerzielles Umfeld, in dem man sich größtenteils bewegt oder die Apps, die Kinder und Jugendliche gerne nutzen, eben mit sich bringt. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass natürlich da auch Privatsphärefragen oder auch die Frage von Datenschutz nicht immer mitgedacht werden, vor allem nicht kindgerecht mitgedacht werden. Deswegen, das öffnet vielleicht noch mal kurz den Diskurs beim Jugendmedienschutz. Natürlich sind Eltern und Fachkräfte verantwortlich, aber wir haben eben auch die Anbietenden, die eine große Verantwortung inzwischen tragen, weil wir eben Kinder und Jugendliche haben, dass sie im Internet bewegen.
Genau, wir Eltern sind aufgerufen, wir Erwachsenen sind aufgerufen, Vorbild zu sein. Und Professor Rüdiger, auch nochmal der Blick auf die Konzerne. Inwiefern müssen oder sollten die Konzerne bzw. Plattformbetreiber denn in die Verantwortung genommen werden? Wir sehen das ja im Moment eher weniger, richtig?
Ja, absolut. Das muss man leider klar so sagen. Mal nur so ein Beispiel. Kinder verbringen je nach Studienlage sehr viel Zeit in Online-Spielen. Die Online-Games, obwohl sie eine Kommunikation und Interaktion zwischen allen Menschen eigentlich ermöglichen, sind zum Beispiel aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz komplett herausgehalten worden. War ein großer Fehler. Was bedeutet das? Es gibt keine verpflichtende Meldefunktion, wenn dir irgendwas passiert in einem Spiel. Und gleichzeitig hinterfragt gar keiner, wer zum Beispiel, wenn es immer heißt, wir haben moderierte Chats, wer die Moderation betreibt. Man muss generell sagen, das ist, glaube ich, gerade schon mal kurz erwähnt worden, das Netz wurde von Erwachsenen für Erwachsene geschaffen und die Schutzinteressen von Kindern haben eigentlich keine große Rolle gespielt. Und warum hat sich das nicht geändert? Mal es ganz platt zu sagen, weil das nämlich bedeuten würde, dass dann auch der Erwachsene nicht einfach mit einem Mausklick sein ab 18 Filmchen sich angucken kann, sondern das würde dann auch zu Beeinträchtigungen bei seinem eigenen Nutzungsverhalten führen.
Also sagen wir Pornos zum Beispiel.
Ich wollte es nicht so sagen, aber wenn Sie das mit klaren, wenn Sie das mit klaren Worten selber so sagen wollten, ja genau, seine Pornofilmchen zu gucken. Und dass deswegen, denke ich mal, auch die Politik teilweise auch davor zurückschreckt, hier echte Maßnahmen zu treffen, weil sie nämlich sich sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann sitzen mir hier die Leute im Nacken, die dann ihre Filmchen das als Beeinträchtigung ihrer Freiheit empfinden, wenn sie mal einen Ausweis rüberrücken müssen, um ab 18 Filme zu gucken. Und das spiegelt sich in all diesen Bereichen aus meiner Sicht wieder. Es gibt natürlich noch ein Feld, ich bin ja Kriminologe, ich beschäftige mich ja nur mit den Schattenseiten. Auch die Sicherheitsbehörden machen nicht dasselbe, was sie im physischen Raum machen. Und eins wollte ich noch sagen zu der Dame, die gerade angerufen hat. Was mich insgesamt bei der Diskussion manchmal ein bisschen wundert, ist einerseits die Fokussierung auf Smartphones. Also wenn du eine Spielekonsole bekommst, kannst du fast dieselben Risiken haben. Und wenn du auch in deinem Notebook sitzt oder am Pad oder früher am Computer hatten wir dieselben Situationen. Man kann ja auch WhatsApp theoretisch über Web-WhatsApp auch über einen Rechner machen, zumindest wenn man ein Smartphone hat irgendwo. Und das Zweite ist, dass immer so ein bisschen durchkommt, als wenn es schlimm wäre, wenn die Kinder und Jugendlichen auf dem Computer oder aufs Netz gucken, also auf ein Smartphone, das wäre zum Beispiel gar nicht, jetzt ist meine private Meinung jetzt, ja, also es wäre nicht jetzt gar nicht so schlimm, weil es heißt ja nicht, dass es besser ist, wenn die jetzt draußen sich einen Arm brechen, als wenn sie jetzt in dem Moment ein Online-Spiel spielen und zum Beispiel auch sozial miteinander interagieren. Da hieß es vorhin, sie sind auf einer Parkbank zu viert und sprechen sich nicht mehr an, ja, aber vielleicht schreiben sie miteinander, ist nur eine andere Form. Mhm. Das würde ich zum Beispiel nicht ganz so kritisch sehen, aber die Kriminalitätsrisiken, die dadurch entstehen und die Betreiber, die nur ein geringes Interesse an einer echten Durchsetzung sehen, übrigens da auch noch ein Thema, wissen Sie, wenn Sie mit Betreibern reden, wissen Sie, was die Ihnen sagen? Die sagen Ihnen, gucken Sie mal in meine AGBs, bei mir dürfen sich gar keine Kinder anmelden.
Dass die drumherum kommen, so. Ist gar nicht die
Warum
Frage.
Warum sollen wir das also machen?
Mhm. An dieser Stelle mit hineinnehmen in die Runde würde ich gern Brigitte Zemke, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, oder Zemke aus Behendorf. Schönen guten Tag.
Ja, Zemke aus Bendorf, genau. Okay. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie. Sie haben sich gemeldet und WhatsApp war gerade das Stichwort, wo ich dachte, da passen Sie wunderbar hinein. Sie haben uns geschrieben und gesagt, was in der WhatsApp-Schülergruppe passiert, interessiert häufig nicht mal in der Schule. Und das heißt, Sie sagen auch, Schule muss hier auch mehr in die Verantwortung, Lehrer müssen mehr in die Verantwortung, sehe ich das richtig?
Ja, unbedingt. Das stimmt, das war mit ein wichtiges Stichwort für mich. Ich habe das hier bei Schülerinnen miterlebt, die in der Schule dann offenlegten, dass in der WhatsApp-Gruppe unter anderem Nazi-Parolen oder bei einer anderen Patientin war es Kinderpornografie. Und die beiden Schulen haben sehr unterschiedlich reagiert. Die eine Schule hat sich da sofort aufgestellt und stark gemacht und das Thema aufgegriffen. Das fand ich sehr gut, unter anderem, weil sich meine Patientin, die ist ja nicht ohne Grund bei mir, damit unterstützt gefühlt hat.
Dazu muss man noch sagen, Sie sind Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin.
Genau. Genau. Also insofern, das Thema ist hier einfach durch meine Arbeit häufig präsent. Und in dem anderen Fall war es so, dass man sich da erstmal nicht für zuständig fühlte, obwohl es eine Oberstufen-WhatsApp-Gruppe war. Und das im Grunde vereinzelt hat, im Sinne von, das sei ein Einzelfall und da sähe man sich überhaupt nicht in der Position, als Schule zu intervenieren. Und das war für meine Patientin ziemlich gruselig, weil sie wurde dann natürlich von der ganzen Gruppe ziemlich angegriffen und hat sich im Grunde bis zum Abitur so eher durchgerungen, wo ich das sehr mutig fand, sowas offenzulegen. Ja, sie hat eigentlich von außen sehr viel Unterstützung bekommen, auch von Beratern, also so die war beim DGB so eine Demokratie- und Antirassismusstelle. Sie hat sehr viel Unterstützung von außen bekommen, aber nicht in der Schule selbst.
Und also nicht da, wo sie sich tagtäglich aufhält. Und ich sehe Silke Müller, die den Kopf schüttelt und fassungslos ist. Das heißt, auch da dieses Empathieempfinden und die Idee davon, dass wir Opfer von solchen Straftaten schützen müssen, auch in der Schule, das scheint immer noch nicht überall angekommen zu sein.
Aber das muss es. Also da schüttle ich wirklich den Kopf vor Fassungslosigkeit, denn für viele Kinder ist Schule ein zweites Zuhause. Wir erleben das, dass unsere Kinder keine Termine mehr bekommen können bei Kinder- und Jugendpsychologen, weil die Einrichtungen, weil die Praxen überfüllt sind. Und ich kann das nur feststellen. Aber wenn Schule dann sagt, es ist nicht unser Bereich, obwohl Schule für Kinder 24/7 wie dieses zweite Zuhause läuft, dann kann ich nur den Kopf schütteln und bin sprachlos. Schluss.
Und gleichzeitig haben wir von Professor Rüdiger gerade schon noch wieder gehört, dass dieses Sozialinteragieren ja weiterhin stattfindet im Netz, weil das eben die Lebenswelt der Kinder abbildet. Das heißt auch, das werden Sie als Kinder- und Jugendpsychologin auch wissen, dass es dann ja weiterläuft und das eben 24/7.
Ja.
Wie gehen Sie damit um? Wie versuchen Sie, Opfer da zu stärken? Wie kann man damit umgehen?
Also ich bin tatsächlich mit in die Schule gegangen zum Gespräch, also richtig Gipfeltreffen mit der Schulleitung. Also einfach, um deutlich zu machen, das wird jetzt nicht nur von mir so gesehen oder nicht nur von den Mädchen, sondern auch von anderen. Da war auch dieser junge Berater Antirassismusstelle beim DGB dabei, also das war schon hochkarätig. Aber wir sind ziemlich wir sind wie Feinde behandelt worden. Störenfriede.
Und wie hat sich das die Diskussion zum Thema Strafrecht da verhalten? Sie haben ja erzählt, es gab einen Bereich, wo die Schule sehr gut reagiert hat. Ist das auch verfolgt worden? Hat man da auch versucht, mit denjenigen, die da als Täter aufgetreten sind, umzugehen?
Ja, man hat sofort reagiert und hat die Täter konfrontiert mit dem. Und die waren kurz vorm Schulrausschmiss. Ob da irgendeine Anzeige gelaufen ist, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, also meine Patientinnen haben keine Anzeige erstattet. Und ob die Schule das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber die haben sehr klar ihre Position vertreten. Also die haben aufgeräumt sozusagen. Mhm. Ja. Haben gesagt, hier mit uns nicht, auf gar keinen Fall. Und dann war auch Ruhe. Mhm. Und meine Patientin ist da auch sehr gut, also emotional sehr gut rausgekommen, weil sie für sich das Gefühl hatte, das habe ich alles richtig gemacht hier.
Mhm. Okay, danke schön, dass Sie Ihre Erfahrungen geschildert haben. Alles Gute nach Bendorf.
Dankeschön, Ihnen danke. Auch. Tschüss.
Tschüss, Professor Rüdiger. Wir haben gehört, wie damit unterschiedlich umgegangen wird. Was würden Sie denn sagen, welche Chance habe ich überhaupt als Schüler, als Schülerin, wenn mir so etwas passiert oder wenn ich Beobachter einer solchen Situation bin, vielleicht auch gewaltverherrlichendes, das hatten wir ja in diesen Stunden jetzt auch schon diskutiert. Wenn ich das im Klassenchat sehe, wie kann ich mich denn da an die Polizei wenden? Oder soll ich mich erstmal an meine Erwachsenen, an meine Eltern wenden?
Also das Problem ist, dass man jetzt viel übereinander wirft. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Beleidigungen sehen oder extremistische Inhalte, ist das was anderes als gewalttätige Inhalte und ist nochmal was anderes als sexualisierte Inhalte. Warum? Also man muss es vielleicht nochmal gar klar sagen. Seit etwa 5 Jahren haben wir einen Trend, den kann man ganz klar in unseren Statistiken der Polizei, das sind also nur Anzeigestatistiken, aber kann man nachvollziehen. Und zwar noch vor etwa 5 Jahren lag die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen bei kinderpornografischen Inhalten so im etwa einstelligen Bereich. Im letzten Jahr war es erstmalig die Mehrheit aller Tatverdächtigen, waren 54% bei kinderpornografischen Inhalten über das Tatmittel Internet, waren Kinder und Jugendliche. Warum betone ich das so? Wir hatten das heute schon mehrfach, auch in den Schilderungen, dass es um Kinderpornografie geht. Kinderpornografie ist seit 1,5 Jahren ein Verbrechenstatbestand. Und hier hat man ein richtig großes Problem. Wenn Sie jetzt also in einem Schulchat, deswegen hatte ich das vor uns gesagt mit dem Schulchat auch, wenn jetzt in einem Schulchat ein kinderpornografischer Inhalt gepostet wird, sei es von einer Mitschülerin das Masturbationsvideo, was angesprochen wurde, oder sei es jemand hat sich das, weil das cool findet, als Meme oder so runtergeladen und teilt das, dann kann es passieren, je nach Einstellung, dass erstmal bei allen anderen in dieser Schulklassengruppe diese Bilder heruntergeladen werden, nämlich in die Galerie. In diesem Moment besitzen erstmal alle, die in dieser Gruppe sind, besitzen erstmal kinderpornografische Inhalte und sind damit eines Verbrechenstatbestandes strafbar. Und ob die dann Kinder sind oder nicht, spielt für die Polizei keine Rolle, weil die nämlich nicht die Frage der Schuldunmündigkeit prüft, sondern das macht die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungsmaßnahmen müssen laufen. Und ich sage Ihnen dann das, warum es schwierig ist, Ihnen jetzt einen Rat zu geben. Wenn also jetzt ein Kind das mitbekommt oder eine Schülerin oder ein Schüler, dass so ein Medium gepostet wird und geht damit zur Polizei, kann es passieren, dass gegen das Kind erstmal selber ermittelt wird, weil die Polizei ja nicht weiß, was bedeutet das hier? Und das muss die Polizei auch machen. Also da kann man nicht die Polizei kritisieren. Wir hatten das neulich bei Twitter auch diskutiert, weil es da eine Lehrerin war, die war total schockiert, dass die Polizei ermittelt hat in so einem Fall. Die Polizei hat da keinen Spielraum. Es ist dann die Staatsanwaltschaft und die Gesetze, die so geschaffen sind. Und das bedeutet, Sie müssen sich das gut überlegen, wie das läuft. Was ich Ihnen immer raten würde, ist Folgendes. Rufen Sie die Polizei an, fragen Sie, wie Sie sich verhalten sollen. Machen Sie niemals Screenshots von solchen Aufnahmen. Wenn Sie einen Screenshot von so einer Aufnahme machen, machen Sie sich selbst wegen der Anfertigung von solchen Medien strafbar. Lassen Sie sich auch als Lehrer und als Eltern niemals zusenden unter dem Motto, Mutti, Papa, guck mal, was hier im Chat geschrieben wurde, das Bild. Send mir das mal zu, dann kann ich mit dem Lehrer reden. In dem Moment sind Sie selber strafbar. Wenn Sie ein Beamter sind, sind Sie in dem Moment fast schon Ihren Job los. Mhm. Das sind also wirklich ganz üble Konstellationen. Und dadurch, dass das, wie gesagt, mittlerweile wirklich die Hälfte der Tatverdächtigen betrifft, ist das sehen Sie auch, wie sich das entwickelt hat. Und das ist total schwierig. Mein Ratschlag immer, entweder Vertrauenspersonen ansprechen oder direkt mit der Polizei erstmal telefonieren und fragen, wie soll ich vorgehen. Das ist aber, wie gesagt, jetzt nur eine rein strafrechtliche und kriminologische Sichtweise. Pädagogen würden jetzt vermutlich was anderes sagen.
Die fragen wir auch gleich, ne? Die Pädagogen.
Aber tatsächlich muss ich es nochmal sagen, aus strafrechtlicher Sicht gibt es da keinen Spielraum. Das ist eines der schwersten Delikte mittlerweile. Und wenn man vor uns gehört hat, wie häufig Kinderpornografie hier genannt wurde, dann wird Ihnen vielleicht klar, worüber man reden. Und deswegen, wenn zum Beispiel auch der in der vierten Klasse der Junge in einem Chat ist und einer postet das, dann kann es gut sein, dass die Polizei, wenn das mitbekommen ist, auch da bei den Eltern zum Beispiel vor der Tür steht und vielleicht eine Hausdurchsuchung oder Beschlagnahme von dem Handy kommt. Und was das zum Beispiel bei Ihnen bedeuten würde, wenn wegen Ihrem Kind bei Ihnen zu Hause die Polizei vor der Tür steht und dann so eine Durchsuchung oder sowas passiert und sich das rumspricht, auch für Ihren Job, können Sie sich vorstellen. Und hier müssen wir also vorher aufklären. Das ist ganz wichtig. Hier müssen die wenigstens die Chance haben zu wissen, worüber wir reden. Und also sehen mich selber ohne die richtige Lösung dafür. Das tut mir echt leid.
Ja, aber Sie sind ja auch nicht derjenige, der jetzt hier alles lösen
Nein,
muss.
Das
aber
war es der ist Gesetzgeber.
Interessant. Ja, es war der Gesetzgeber und es ist ja wichtig, das Wissen zu verbreiten. Das machen wir an dieser Stelle und Sie sagen gerade, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, man muss aufklären. Auch die Jugendlichen oder jungen Täterinnen oder Täter, wie man auch immer sie nennen möchte. Jetzt an Sie, Frau Müller, die etwas ja undankbare vielleicht Frage, wie man denn solche Fälle dann in einer Klasse zum Beispiel, in einer Schule pädagogisch auffängt. Weil diejenigen, die wir da als mutmaßliche Täterinnen und Täter da hören, die haben das ja möglicherweise durch Unwissenheit gemacht, aber gar nicht, um wirklich mit einer Motivation hier Kinderpornografisches weiter zu verbreiten.
Ja, also ich bin schon dafür, Kinder natürlich immer zu entkriminalisieren und zu schützen, aber dieses, sie sind immer unwissend, das stimmt so auch nicht. Mhm. Sie kriegen ja gute Aufklärung und das, was Herr Thomas Rüdiger gerade gesagt hat, ist total wichtig, dass wir Schulleitungen sofort wissen, der Griff zum Hörer der Polizei, um zu sagen, ich habe hier einen Fall, was machen wir, ist der allerwichtigste und vielleicht auch erstmal das Handy einzukassieren und sagen, das bleibt jetzt erstmal hier liegen, bis ne, Klarheit in die Sache kommt. Sie sprechen von der pädagogischen Aufklärung. Und da ist es wichtig, dass Mechanismen greifen, die Kinder sofort aufzufangen mit Sozialpädagogik und so weiter. Wir müssen unterbrechen.
Sie Nein, wir müssen gar nicht unterbrechen. Machen Sie weiter. Nein, Entschuldigung.
Dass Sozialpädagogik ins Gespräch kommen muss und auch diejenigen, die Kinder auffangen. Wichtig ist nur, dass wir aber gleichzeitig nicht sagen, wie können die Kinder nur. Ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, was ist denn mit der Jugend los? Mhm. Und die schicken sich solche Bilder.
Welche Motivation haben die?
Keine Motivation. Das ist dieses, was wir die ganze Zeit geschildert haben. Sie haben keine Unterscheidung zwischen der digitalen und analogen Welt. Und dass intime Ersterfahrungen dann eben auch auf der digitalen Autobahn stattfinden, weil die Kinder im Netz miteinander, Thomas Rüdiger hat es gesagt, kommunizieren. Das ist für sie ein normaler Weg der Kommunikation. Für uns nicht. Wir gucken von außen auf die Kinder, aber für sie schon. Und übrigens, wenn man dann das ausweitet und sagt, auf wie vielen Erwachsenen-Datenautobahnen sind bestimmt auch solche Bilder unterwegs. Und da muss man schon mal pragmatisch clever sein und sagen, Kinder, aber bitte, wenn ihr sowas macht, um keinen Fall, also wenn man sagt, man macht es bitte nicht. Das ist natürlich die erste Priorität, zu sagen, ich gehe schon manchmal so weit und sage, aber bitte, bitte auf gar keinen Fall euren Kopf dabei, dass man euch nicht sieht und nicht sofort identifizieren kann. Das sind so fürchterliche Ratschläge, die man manchmal schon geben muss, unabhängig davon, dass wir sagen, das geht nicht, das ist strafbar, das, was ihr macht, funktioniert nicht. Aber wir wissen eben auch, dieser anarchische Raum, dass Kinder anders handeln als das, was sie tun. Und da müssen wir sie dann irgendwie beschützend begleiten.
Mhm. Das ist das Wort, was ich, glaube ich, am meisten in dieser Sendung gehört habe und was ich, glaube ich, als Appell am meisten gehört habe von allen dreien meiner Gesprächspartner ist, dieses Begleiten, im Gespräch sein, aufklären. Frau Müller, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde Sie zum Schluss für diese Schlussrunde hier in der Lebenszeit bitten, nochmal zu sagen, woran würden Sie sagen, kann ich erkennen als Eltern, als Pädagogin, als vielleicht auch Großeltern, dass mein Kind, mein Enkel gut gerüstet ist, um in diese digitale Welt zu gehen und unterwegs zu sein?
Wenn ich die Möglichkeit habe, unbefangen mit dem Kind zu sprechen, wenn das Kind mit mir unbefangen spricht und auch zuhört und ich mal ins Kinderzimmer gehe und dort Gespräche führe und wenn das Kind noch in der Lage ist, tatsächlich das Handy auch mal aus der Hand zu legen, dann glaube ich, sind wir zumindest auf einem guten Weg, dass wir mit den Kindern im Gespräch sind. Für Eltern ist es ganz schwer zu erkennen, ob sie gerüstet sind. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist nicht gerüstet.
Da bedarf es noch einiges. Wir haben das Thema Medienethik, digitale Ethik immer nur so gestriffen. Das ist aber auch eines Ihrer Wünsche, dass wir uns darüber noch mal genauer Gedanken machen als Gesellschaft und eben nicht nur Eltern und Pädagogen. Frau Jonas, was wäre denn für Sie jetzt mit Blick auf die Nutzung sozialer Medien ein wichtiger Schritt hin zu diesem Ziel, dass Kinder sicher in der digitalen Welt unterwegs sind?
Also ich finde, es ist nochmal deutlich geworden, dass dieses Medienerziehung kein isoliertes Thema ist, dass es in ganz viele andere Erziehungsbereiche reinkommt sozusagen, ne? Und deswegen auch der Auftrag an Schule da so breit ist oder eben genauso wie wir mit Kindern und Jugendpsychotherapeuten reden müssen. Also wir müssen eigentlich eine gute Verknüpfung hinbekommen von verschiedenen Disziplinen, auch was jetzt zum Beispiel technische Lösungen angeht, pädagogische Reaktionen darauf, eine gute Kommunikation und Vernetzung untereinander. Über den Paragraphen übrigens wird ja auch meines Wissens diskutiert, den Herr Rüdiger angesprochen hat, eben aufgrund dessen, dass Kinder und Jugendliche nicht kriminalisiert werden sollen. Das heißt, sie müssen natürlich wissen, wie sie sich verhalten müssen, damit sie sich nicht strafbar machen. Und ein weiterer Punkt, der natürlich wichtig wäre, ist dann auch mit Kindern und Jugendlichen nicht nur über Inhalte zu sprechen, über Interaktionsrisiken, sondern auch über die strukturellen Elemente von Apps, die dazu führen, dass man Inhalte schneller weiterverbreitet und an den Jugendmedienschutz, an den gesetzlichen Jugendmedienschutz. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Thema des User-Generated Content, also von Nutzerinnen und Nutzern erstellten Inhalten, sich immer wieder anzuschauen, wie können wir daran besser werden und wie können wir die Plattform besser in die Pflicht nehmen, Inhalte zu löschen oder dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst hochgeladen oder verbreitet werden können. Das Jugendschutzgesetz ist ja jetzt seit 2 Jahren novelliert und die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz ist mit den Anbietern da in Verhandlung und geht weiter in die Verhandlung. Der DSA auf europäischer Ebene wird da auch Unterstützung eventuell bieten können teilweise. Aber ich glaube, bis das sozusagen in der Lebensrealität von Eltern und Jugendlichen ankommt, dauert das noch. Und natürlich kann sich auf neue Entwicklungen auch nicht immer so schnell einstellen. Also wir müssen einfach davon ausgehen, dass man mit Risiken umgehen lernen muss und als vor allem im pädagogischen und im direkten Umfeld uns gut darauf vorbereiten, dass wir dann diese Unterstützung auch leisten können. Da unterstütze ich auf jeden Fall die Punkte von Frau Müller.
Mhm. Ich habe auch wieder gehört, den Appell auch an die Politik, auch durchaus schneller zu sein. Vielleicht geht das auch in die Richtung meiner Frage, die ich an Herrn Rüdiger jetzt noch stellen möchte. Was wäre denn Ihr Wunsch für Polizei, für Justiz, für Ermittlungsbehörden in Deutschland, um den Kindern, an dieser Stelle sind wir ja bei den Kindern, vor allem besser helfen zu können, hin zu dem Ziel, dass sie sich in der digitalen Welt sicher bewegen können?
Ja, 3 Punkte. Der allererste ist, dass wir verstehen, oder dass wir uns als Sicherheitsbehörden dafür einsetzen, dass wir Medienkompetenz ab der 1. Klasse an jeder Schule flächendeckend, am besten im gesamten deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar im europäischen Raum, vermitteln müssen. Mhm. Und dass wir das nämlich müssen, weil wir das nämlich als Teil der Kriminalprävention betrachten. Denn im Bestfall.
Ich würde Sie bitten, relativ schnell die Punkte zu machen.
Medienkompetente Kinder sind eventuell weniger anfällig für Straftaten, sind eventuell weniger anfällig für Opferwerdung und gleichzeitig sind das die medienkompetenten Mitarbeiter der Polizei und der Journalisten und der Lehrer von morgen. Und dann hätte ich gerne eine Kinder-Online-Wache, wo sich Kinder rund um die Uhr an die Polizei wenden können. Und ich hätte gerne virtuelle Streetworker flächendeckend in Deutschland, die Kindern dort zur Seite stehen, wo sie unterwegs sind, nämlich im Netz.
Vielen Dank an meine Gäste heute in der Lebenszeit. Wir haben den Blick ins Digitale gewagt. Dankeschön fürs Mitmachen. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.